Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut ausgeschlafen und verlässlich gut gelaunt. Dies ist die internationale Ausgabe, speziell abgezirkelt auf unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, am Donnerstag, dem 17. November 2022. Der 17. November ist ein magisches Datum in der Geschichte unserer Weltwoche, denn am 17. November 1933 ist die allererste Ausgabe erschienen dieser Zeitung, gegründet von Karl von Schumacher und Manuel Gasser, die allerdings in ihrer redaktionellen Alltagsarbeit aufs Tatkräftigste unterstützt worden sind. Cherche la femme von Mabel Zuppiger. Sie war die Frau, die das redaktionelle Konzept auf eine Frage heruntergebrochen hat. Interessiert das die Leute? Interessiert das die Leute? Das ist die Weltwoche, eine Boulevardzeitung für Intellektuelle, so haben sie das damals formuliert. Es muss interessieren, also nicht einfach das Wichtige, das Relevante, das manchmal todlangweilig ist. Nein, es muss eben interessant sein, oder der Zugang zum Stoff muss interessant sein, damit auch verbunden natürlich das Unkonventionelle, das uns bis heute prägt, das uns bis heute beflügelt. Und ich habe hier eine Faksimile-Ausgabe der Nummer 1 dabei, Preis 30 Rappen, erscheint jeden Freitag, damals Zürich, Freitag, 17. November 1933, erster Jahrgang Nummer 1, die Weltwoche, unabhängige schweizerische Umschau. 16 Seiten Berichte und Bilder aus allen Gebieten der Politik, der Kunst und der Unterhaltung, Druck und Spedition, Buchdruckerei an der Sihl AG Zürich. Dort steht heute ein großes Einkaufszentrum, Sihl City. Sachliche Beziehungen zu Deutschland, dies der Titel von Chefredaktor Karl von Schumacher, hier im klassischen Zeitungsdesign der damaligen modernistischen Gestaltungskunst, noch mit einer Karikatur unten drauf, sachliche Beziehungen zu Deutschland im November 1933, also das könnte man, müsste man heute ja dem Karl von Schumacher um die Ohren schlagen, sagen Sie es nicht weiter, aber eben damals, 1933, Karl von Schumacher, ein ehemaliger Mitarbeiter des diplomatischen Dienstes der Schweiz, sehr gut vernetzt im außenpolitischen Establishment der Schweizer Politik. Er hat sich eben damals nicht in eine Konfrontationsstellung gegenüber Nazi-Deutschland begeben, nicht weil er ein überzeugter Nazi gewesen wäre, sondern einfach weil das größere Übel, das waren die Marxisten, das waren die Kommunisten, das waren die Bolschewisten, das ängstigte damals das Bürgertum auch in der Schweiz, in Deutschland, in Europa. Dieser Weltbürgerkrieg der Ideologien, der da tobte vor dem Hintergrund einer Weltwirtschaftskrise. Und vor diesem Hintergrund sind diese sachlichen Bemerkungen, diese sachlichen Töne zu verstehen. Ab 1935 dann, nach dem Röhmputsch, nach den ersten Pogromen in Deutschland, die Weltwoche dann ganz eisern auf Anti-Nazi-Kurs. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Zeitung im Zweiten Weltkrieg zu einer Asylstation werden konnte, auch in den 30er Jahren schon zu einer Art Schriftsteller- und Journalistenasyl, weil die Meinungsinquisition, die Meinungsmaulkörbe und die KZ-Häscher in Deutschland natürlich bereits am Wüten waren und sehr viele namhafte deutsche Publizisten nicht mehr in Deutschland tätig sein durften, unter anderem Karl Zuckmeier, Thomas Mann, Goloman, der Sohn, viele, viele deutsche Journalisten, Autoren, Hans Habe zum Beispiel, Kurt Ries, auch einer von ihnen, die publizierten damals in der Weltwoche. Und zu ihrem 25. Geburtstag 1958 hat kein Geringerer als Henry Luce, der Gründer des Time Magazine in New York, der Weltwoche, ein Gratulationsschreiben geschickt, weil einfach die Weltwoche damals, die Schweiz, die NZZ auch sich als Leuchttürme und Bollwerke der freien Rede profiliert haben in arglistiger Zeit. Wunderbar, der 17. November 1933, der 17. November, heute ein 17. November, das macht einem bewusst, mir als Chefredakteur, als heutigem Eigentümer, auf den Schultern der Giganten darf ich diese fantastische Tradition weiterführen. Und seien Sie versichert, dass ich alles daran setze, das so interessant und auch traditionsbewusst wie möglich zu gestalten. Wir haben ein bisschen mehr Seiten jetzt, nicht mehr 16 Seiten wie die damalige Weltwoche. Wir sind gegen 100 mit dieser Ausgabe. Und ein Bucke der Vielfalt, das glaube ich auch den damaligen Zeitungsgründern Freude gemacht hätte. Übrigens, wenn ich den Themenmix hier noch kurz in Erinnerung rufe, England glaubt nicht an einen neuen Krieg. Lady Oxford erzählt aus ihrem Leben, wie Hitler lebt, vom Liberalismus zur Planwirtschaft, hungert Russland oder nicht, der gelbe Handel droht, könnte auch heute wieder eine Schlagzeile sein, der Tod des Schiffes, es gibt noch Lyrik, die Silhouette des Nachmittags, also die literarische Tonalität auch schon dabei, Pariser Modehäuser, Roman von Georg Fröschel, spanischer Humor, Sportvorschau, Länderspiel, Deutschland, Schweiz und Wettbewerb auf Seite 6. Das ist die Vielfalt, schon damals angelegt in der Weltwoche, das Boulevardblatt für Intellektuelle. Jetzt kommen wir mit dem definitiven, sicherlich mit dem definitiv längsten und größten Interview, das je gemacht wurde, mit dem legendären, für mich dem größten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Hermann Lübbe, prägend tätig an der Universität Zürich, ein bürgerlicher, ein liberaler Philosoph in der Nachfolge von Hegel, ein Rechtshegelianer, ein Fortschrittsoptimist, der mit großer Souveränität hier die Zeitläufe in den Blick nimmt, sehr viele Bruchpunkte der Weltgeschichte selber erlebt hat, in Deutschland als deutscher Kriegsteilnehmer 1945, dann 1989. Und interessant, Hermann Lübbe weigert sich, von einer Zeitenwende heute zu sprechen. Er ordnet den Krieg in der Ukraine als verständliches Missverständnis ein, zu verstehen aus der Geschichte Russlands. Aber wir sprechen nicht nur über die Politik, wir reden auch über die Philosophie, über die Theologie, über die Kunst des Alterns. Und Hermann Lübbe mit 95 Jahren von beeindruckender Gesundheit in Bielefeld haben wir ihn getroffen, in Bielefeld, wo er der Gründungsrektor der berühmten Uni Bielefeld vor vielen, vielen Jahrzehnten gewesen ist, dann in den 60er Jahren auch für den Bildungsbereich tätig als Staatssekretär der SPD. Schadet die Impfung? Neue Daten und Erkenntnisse zum Corona-Komplex von Philipp Gut. Meloni in Armani, die Bedeutung eines Armani-Anzugs in der staatspolitischen Metaphysik Italiens, Islamwunder Indonesien und vieles mehr. Kultur, Unterhaltung, Politik, Ausland, Inland, Deutschland, was immer das Herz begehrt. Kommen wir zu den Nachrichten. Die Berliner Abgeordnetenhauswahl muss völlig wiederholt werden. So hat der Berliner Verfassungsgerichtshof verfügt. Grund: zahlreiche Pannen bei der Wahl 2021. Es gab nicht genug Wahlkabinen und nicht genug Wahlzettel, teilweise die falschen. Anlieferung misslang wegen gleichzeitigem Marathon. Wiederholung findet statt im Frühling 2023. Bildschlagzeile, Zitat, ganz Deutschland schämt sich für Berlin. Nicht nur ganz Deutschland, auch im Ausland schämen sich ein paar. Nach Flughafen eine neue Schlamperei der kommunalen Linksaußenregierung von Rot, Dunkelrot und Dunkelgrün. Lehre daraus, etwas Demut, wenn wir Westeuropäer, Afrika, USA oder Russland faire Wahlen erklären. Wir sind offensichtlich nicht mal selber in der Lage, faire Wahlen bei uns stattfinden zu lassen. Vor allem die Rot-Rot-Grünen, die haben immer mehr dokumentiert, dass sie mit der Demokratie auf Kriegsfuß stehen. Vielleicht ist das sogar noch absichtlich sabotiert worden. Wobei, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist schon Antidemokratismus aus Unfähigkeit, der sich hier abbildet. Um 3 Uhr nachts vom 16. November soll das Handy von Kanzler Scholz geklingelt haben. Grund: Raketeneinschlag in Polen auf NATO-Gebiet, 2 Todesopfer. Wir wissen nicht, was Scholz da gedacht hat. Möglicherweise, dass mit toten Polen 1939 ein weltweites Inferno begonnen hat und das, falls es sich um russische Geschosse handelt, der Bündnisfall gemäß Artikel 5 der NATO-Vertrag eintreten müsste. Aber die Verantwortlichen haben die Sache gut gemacht, den Ball flach gehalten, zuerst abgeklärt. Auch NATO Stoltenberg und die USA am G20-Gipfel, zum Glück Entwarnung, Wahrscheinlich war es eine ukrainische Rakete, soweit berichtet wird, nämlich eine S-300, die sowohl Russland als auch die Ukraine verwenden. Aber es sind momentan so viele Geschosse in der Luft. Es könnte auch mal ein russisches irrtümlich jenseits der NATO-Grenze landen. Wir können nur hoffen, dass hierfür im Westen ein verantwortungsvoller Plan B besteht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, meine Damen und Herren. Dieses Pulverfass, das funkt und zuckt und brodelt, und da springen die Funken einfach heraus. Und mit jedem Tag, den dieser Krieg länger dauert, werden solche Ereignisse akuter. Und in dieser aktuellen emotionalen Hexenkesselstimmung, in dieser Feindbildbesoffenheit, die ich da diagnostiziere, vor allem auch auf der westlichen Seite, die russische gibt sich da noch erstaunlich rational. Ich weiß, das darf man nicht sagen, weil Putin ist der absolute Ersatzteufel für alles und Lavrov sein Beelzebub, der nun die Menschheit verwirrt mit seinem Basquiat-T-Shirt und der Apple-Uhr und seinen Made in America, Made in USA-Kleidern mit dieser subversiven Provokation. Basquiat, der Künstlerheld der Linken und der LGBTQ-Community, vielleicht ist das auch Teil der hybriden Kriegführung der Russen, was Lavrov da macht. Aber wir müssen einfach aufpassen, dass nicht aus so einem Unfall, aus so einem Accidental Explosion, dass da dann plötzlich der Weltenbrand herauszüngelt, heraus explodiert. Hassmail aus der Schweiz an Außenministerin Annalena Baerbock mit Zerstückelungsdrohung. Ich entschuldige mich für die Schweiz, meine Damen und Herren. Der Täter soll ein 39-jähriger Student sein. Ich entschuldige mich auch, dass es in der Schweiz 39-jährige Studenten gibt. Der Nickname, der Spitzname dieses Täters mutmaßlich ist Papierli-Schweizer. Was ich erklären muss. Ein Papierli-Schweizer ist ein Ausländer, der kürzlich den Schweizer Pass bekommen hat, sich aber mitnichten mit seinem neuen Heimatland identifiziert. Dieser Typ ist in Moskau geboren, also wohl kein indigener, eingeborener Schweizer. Er soll auch an psychischen Problemen leiden und Polizei bekannt sein. Ein Schweizer Gericht hat ihn nun zu einer höheren Geldstrafe verurteilt. Nochmals, vielen mit größtes Bedauern, aufrichtige Entschuldigung hier im Namen der Schweiz, ich bin ja auch Mitglied unseres Nationalrats, im Namen der Eidgenossenschaft entschuldige mich bei der deutschen Außenministerin, auch wenn sie das nicht mitbekommen wird, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert ist, und wir müssen diesen offensichtlich auch psychisch derangierten Papierli-Schweizer hier mit den Mitteln unserer Justiz packen, aber sehr, sehr bedauerlich dieser Vorfall. Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat via Haushaltsausschuss erreicht, dass das Seenotrettungsbündnis United for Rescue insgesamt 8 Millionen Euro erhält. Der Gründer und Vorsitzende dieses Vereins heißt Thies Gundlebach und ist, oh Wunder, der Lebenspartner von Göring-Eckardt. Sie äußerte sich auf Twitter beglückt, dass es gelungen sei, die Ziele dieses Vereins mit Bundesmitteln derart üppig auszustatten. Erstmals erhält ein privater Seenotrettungsverein Steuergelder. Die CDU spricht von Vetternwirtschaft und faden Beigeschmack. Und wenn Sie mich fragen, ist das noch etwas zurückhaltend ausgedrückt. Der Fernsehphilosoph rudert nur halbherzig zurück. Richard David Precht am Medienpranger, jetzt die NZZ. Sie reibt ihm unter die Nase, sie wirft ihm vor, dass dieser Precht, der kurz nach Eröffnung der Kampfhandlungen Frieden gefordert hätte, der die ukrainische Regierung kritisierte, dass sie da mit ihren Widerstandshandlungen den Krieg verlängere und auch den Westen davor warnte, sich da mit Waffenlieferungen zu beteiligen und eine Eskalation heraufzubeschwören, das sei alles himmeltrauriger Unsinn. Und da müsse sich dieser arrogante Starphilosoph und Talkshow-Liebling nun endlich entschuldigen, er müsse zu Kreuze kriechen. Also die NZZ hier fast etwas stellvertretend für die spanische Inquisition, die es nicht mehr gibt, also vor dieser päpstlichen Universalkirche der Gutmenschen und der politisch Korrekten und der Cancel Culture Beflissenen, soll nun also Richard David Precht sich im Staub wälzen und beichten und bekennen. Ich meine, unglaublich dieser Moralismus, der da aus den Zeitungsspalten trieft. Ich lehne das ab, ich lehne das theologisch ab, ich lehne es aber auch ganz einfach schweizerisch, vernünftig, bodenständig ab. Ich habe übrigens genau das Gleiche gesagt, was Richard David Precht damals formulierte. Und das war natürlich richtig, denn wir wissen ja nicht, was passiert wäre, wenn sich Putin und Zelensky bereits im April geeinigt hätten. Es soll ja ganz nah bei einer Einigung gewesen sein. Und ohne die westliche Hilfe wäre dieser Krieg vorbei. Jetzt sagen natürlich die Kriegstreiber des Westens, ja, dann hätte Putin das ganze Land sich einverleibt und er hätte dann auch noch den ehemaligen Warschauer Pakt, das Baltikum, Deutschland angegriffen und er stehe heute vermutlich irgendwo in Lissabon, wenn nicht in Washington. Das ist ja hier die Perspektive, die aufgezogen wird. Übrigens die Folge der militärischen, selbstverschuldeten Schwäche natürlich, solche Fantasien der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Aber diese These, die ist ja überhaupt nicht gesagt, dass das so gegangen wäre. Vielleicht hätte Putin mit den Ukrainern eine Einigung gefunden, hätte er gesagt, wir müssen jetzt endlich diese Minsker Abkommen durchsetzen, damit die Donbassgebiete, damit die dort befriedet werden. Gut, er hätte einen Regimewechsel herbeigeführt, er hätte natürlich versucht, den russischen Griff auf dieses Land zu verstärken. Aber die selbstverständliche Behauptung, dass die Fortführung dieses Kriegs, der jetzt da über die ukrainischen Grenzen bis nach Polen züngelt und zündelt, dass das jetzt besser sei als das, das ist dann überhaupt nicht gesagt. Und diese arrogante Allüre hier, diese Rechthaberallüre der Neuen Zürcher Zeitung gegenüber Richard David Precht, die könnte sich dann als ziemlich verfrüht erweisen. Denn ich habe Ihnen gesagt, wenn es zum Beispiel, ist ja denkbar, wenn Putin den Donbass behalten kann, halten kann und da einverleiben kann in Russland, wenn er die Krim behauptet und das am Schluss dann irgendwie in einer schlussendlichen Verhandlungslösung anerkannt wird, dann ist er der große Gewinner in dieser Auseinandersetzung, hat sich zwar eine blutige Nase geholt und allerlei Grauenhaftes gemacht, aber das wäre dann die Situation. Und diese ganzen Zerstörungen, diese Eigendynamik, die jetzt passiert, die quasi im Sinne dieser eben moralisierenden Totalanklage, dieser Dauerandprangerung Russlands gemacht wird, bringt ja gar nichts, sich in diesen Moralismus schwelgend einzulullen. Das ist einfach eine Begleiterscheinung, eine zu verurteilende Begleiterscheinung. Aber das sind einfach Kriege. Kriege laufen aus dem Ruder. Das wissen wir. Da muss man nicht einfach jetzt diesen Krieg haben. Und der Westen hat seinen Anteil. Wir hätten eine Einigung, ein Ende dieses Krieges schon lange gehabt, wenn der Westen da nicht hineingeht. Jetzt kann man sagen, das ist zynisch, dann hätte man die Ukrainer geopfert, dann hätte man das gemacht. Was heißt da zynisch? Man muss die Interessen anschauen. Jedes Land hat andere Interessen und die Gefahr jetzt ist eben drin, dass uns Interessen aufgepfropft, aufgenötigt, aufgedrückt werden, vor allem von den Amerikanern, die nicht unsere Interessen sind. Also lasst doch diesen Fernsehphilosophen philosophieren, lasst ihn doch eine andere Meinung bringen. Was sollen diese vatikanischen Bußrituale, die es ja nicht einmal mehr im Vatikan gibt, diese mittelalterlichen Bußrituale, packen Sie jetzt dann noch die eiserne Jungfrau aus, die Daumenschrauben, wollen Sie ihn aufs Rad flechten, was ist eigentlich hier los mit unseren Journalisten? Nein, ich habe eine ganz andere Vision für Europa, meine Damen und Herren. Das ist mein Ceterum censeo, wie der alte Cato. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse. Im Übrigen denke ich, dass Karthago zerstört werden muss. Das hat Cato gesagt, der berühmte Römer. Mein Ceterum censeo ist, Europa ist die Mitte. Europa ist die Mitte des Ausgleiches, des Kompromisses, des Friedens, auch der fürchterlichen Höllenerfahrung ungezählter Kriege, davon sind wir geheilt, das ist jetzt nicht mehr auf der obersten Agenda. Europa ist eine Großmacht, müsste es sein, eine Friedensgroßmacht, nachdem Europa über Jahrhunderte eine Kriegsgroßmacht und eine Kolonialismusgroßmacht war. Jetzt endlich auf die alten Tage Europas, gibt es schon über Tausende von Jahren gibt es dieses Europa schon. könnte man ja mal auf den Frieden kommen zur Abwechslung und diese Kriegsbeile im Boden vergraben, in einer Sondermülldeponie, am besten auf 10.000 Meter Tiefe, in einem Betonsarg im Andreasgraben. Das wäre doch hier das wünschbare Szenario. Europa ist die Mitte des Ausgleichs, des Kompromisses, der friedlichen Koexistenz, der Vermittlung der unterschiedlichen Positionen zwischen West und zwischen Ost, zwischen Liberalismus und individueller Freiheit und kollektiver Freiheit und Deutschland, das Kompromissland schlechthin, wo der angelsächsische Free Trade Manchester Liberalismus, wie er da etwas verkürzt und karikaturhaft genannt wird, nie akzeptiert wurde. Die Deutschen haben ja immer eine abgemilderte Form, eine, könnte man sagen, sozial abgefederte Form dieses Kapitalismus gepflegt. Also die Mitte auch hier, Deutschland, die Mittelmacht schlechthin. Und das Wort Mittelmacht steht ja im Index, auf dem Index in der deutschen politischen Diskussion. Ich aktiviere das, ich hole das jetzt hier aus dem Giftschrank heraus und sage, ja, was denn sonst? Deutschland ist eine Mittelmacht und das ist das Beste, was Deutschland für die Welt machen kann und auch für Deutschland und die Schweiz, meine Damen und Herren. Wir sind auch in Europa, wir sind die Mitte der Mitte, wir sind die Obermitte, wir sind die Steigerungsform der Mitte, wir sind der Superlativ der Mitte. Und die Schweiz ist ja auch ein Land, wo der Interessensausgleich uns sozusagen mit der Muttermilch eingegeben wurde. Also könnte man sich ja auch als Deutscher zur Abwechslung einmal von der Schweiz inspirieren lassen und etwas übernehmen, was wir bringen. Und das Ganze, die Mitte der Mitte, Europa, Deutschland als Mittelmacht, Europa als Mittelkontinent, als Kontinent der Vermittlung, das muss der Auftrag sein, meine Damen und Herren. Und nicht hier dieses Vasallen-Filialen-Kolonial-Dasein, dieses kolonialistische Statut, diese US-amerikanische, ja, Interessensfiliale, die da Europa im Begriff ist zu werden. Nichts gegen die Amerikaner. Die Amerikaner sind großartig. Die sind ein Derivat der Europas. Die sind ja quasi eine Art Exportprodukt der europäischen Kultur. Und in vielerlei Hinsicht haben sie es besser gemacht als die Europäer. Das mag ich ihnen gönnen. Die Russen wiederum, das sind Sehnsuchtseuropäer. Die möchten gerne Europäer sein. Und die Chinesen, die möchten von den Europäern anerkannt werden. Und vor allem möchten die Chinesen Geschäfte machen. Und die Chinesen haben nach 150 Jahren Hölle, haben sie einmal das Bedürfnis ein bisschen nach Paradies, auch wenn das darin besteht, vor allem im Geld verdienen und hier auch ihre Sicherheitsinteressen auch berücksichtigt zu sehen. Ist doch nicht so schwierig, auf dieser Grundlage, sind ja nur alle Menschen sind ja gleich, mehr oder weniger, auf dieser Grundlage eine Einigung zu finden. Übrigens auch Kontinent der Mitte gegenüber dem Islam. Das heißt ja nicht, dass wir den ganzen Islam nach Europa holen müssen. Das heißt aber, dass wir auch da nicht in eine Kreuzzugsmentalität gegen andere Religionen verfallen. Aus dem Minderwertigkeitskomplex heraus und aus der Schwäche, aus dem nicht mehr zu sich selbst stehen können. Da kommen dann eben auch diese giftigen Abbauprodukte her, der Rassismus, der Nationalismus, ist übrigens auch eine Folge einer irregeleiteten Migrationspolitik. Das, was in den Medien als Ausländerhass angeprangert wird, das ist einfach die Stress, das ist ein Stresssymptom von Leuten, die überfordert sind aufgrund ihrer eigenen sozialen Lage, die nicht einverstanden sind, zu Recht nicht einverstanden sind, dass da einfach die Schleusen geöffnet werden für eine Migration, die Deutschland nicht verkraftet und die man nur macht, damit ein paar Politiker, die total den Draht zur Bevölkerung verloren haben, dass die sich da aufblustern und moralisch inszenieren können in den Medien und dieses ganze Gutmenschensyndrom. Nein! Mitte, die Mitte der Mitte, das ist Deutschland, das ist die Schweiz, das ist Europa und das ist mein Keterum. Kensio, meine Damen und Herren, und deshalb bin ich zuversichtlich. Ich glaube, dass sich solche Konzepte durchsetzen werden. Ich glaube, sehr viele Leute sehen das so. Und auch wenn ich hier im Moment etwas vielleicht der einsame Rufer in der Wüste bin, wobei so einsam bin ich nicht, das sehe ich auch an den Zuschriften, die ich bekomme und an der Zahl, der wachsenden Zahl von Zuschauern. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir müssen uns bewusst sein dieser Mittellage und wir müssen das auch als Auftrag empfinden, diese Mittellage zu einem Trumpf der Verständigung in einer verrückt spielenden Welt, in einer immer wieder verrückt spielenden Welt, ist ja nichts Neues, auszuspielen, zu pflegen Meine Damen und Herren, ich habe geschlossen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und eine tolle Lektüre mit der Weltwoche. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily. Ich kann es kaum erwarten, die Freitagssendung zu machen. Wir werden uns gleich an die Vorbereitung heranwagen. Und schön, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind.